Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die Ehre, Frau Dr. Petra Wichel endlich bei mir zu haben. Sie war schon so oft bei Alexander. Und heute habe ich die Ehre, die Chefärztin der Swiss Mountain Clinic. Und wir sprechen heute über die Wechselwirkung von verschiedenen Medikamenten, Patienten und das Vertrauen zum Arzt und wie man eben genau in der Selbstverantwortung damit umgehen kann und nochmal drüber schauen kann, was das ein oder andere Medikament in Kombination wirklich bewirkt und eben auch ganz sensibel mit dem Thema umzugehen. Hallo Petra, schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Ich freue mich heute sehr, dich live zu erleben. Ich habe schon sehr viele Interviews mit dir angeschaut, mit Alexander. Mhm. Und heute wollen wir beide über das Thema Wechselwirkung und Medikamente sprechen, vor allen Dingen aus deiner Sicht. Warum ist das so wichtig, dieses Thema heutzutage?
Ja, ich bin ja jetzt schon so 30 Jahre auf einem anderen Weg für mich und muss ganz ehrlich sagen, was mich am meisten erstaunt, ist, dass ich heute eine Klinik führe, die ja zu 90-95% ja mit einem Handwerkszeug arbeitet, das einen ganz hohen Natürlichkeitsgrad hat und immer sich an dem orientiert, was das Leben auch benötigt. Mhm. Und was mich sehr erstaunt ist, dass wir oft mit Medikamenten, die wir versuchen, chemisch analog herzustellen, die ganze Palette der Blutdruckmittel, Antikoagulantien, Schmerzmittel, da hat sich ja eine unglaubliche Welt eröffnet, dass wir nicht realisieren, dass unser Körper eigentlich für die Verstoffwechselung von Medikamenten die gleichen Stoffwechselwege gehen muss. Das ist genauso wie für eine normale Ernährung wie für auch Nahrungsergänzungsmittel, aber auch für die ganz normale Resorption, Aufnahme zum Beispiel von Eisen, von Vitamin B12, sind es alles die gleichen Resorptionswege. Und auch der Leber stehen ja nicht mehr auch Verstoffwechselungswege zur Verfügung. Und die Leber hat auch eine Möglichkeit der Entgiftbarkeit, die begrenzt ist. Hm. Und wenn jetzt die Aufnahmefähigkeit auch individuell von Menschen natürlich unterschiedlich ist, weil es ist natürlich was anderes, ob ich ein Medikament vielleicht im 30. Lebensjahr einnehme oder ob ich es mit 70 einnehme. Und es ist nicht nur das Medikament selbst ein Problem, sondern es spielt vielleicht auch eine große Rolle, worauf trifft es jetzt? Was tut es mit mir? Welche Stoffwechselwege werden dadurch blockiert? Ist meine Leber überhaupt im Rahmen dessen, dass über Jahre und Jahrzehnte ich durch meine Schmerzen vielleicht Paracetamol eingenommen habe, selbst so angegriffen worden. Wir haben ungefähr 100.000 Menschen jährlich in Amerika, die an Leberversagen aufgrund von Paracetamol sterben. Das ist eine ganz offizielle Zahl. Und dieses Paracetamol zum Beispiel, nur an diesem Beispiel klar gemacht, das geben wir einfach als Rezept für ein Kind. Mhm. Und wir wissen nicht einmal, ob dieses Kind einer Verstoffwechselung in der Lage ist. Erstmal ist es klein. Paracetamol gibt es in Zäpfchenform, schon für Kleinkinder. Und Paracetamol kann und muss, wenn es verstoffwechselt wird, in der Leber von der Entgiftungsphase 1 in die Phase 2 kommen dürfen, um dann von der Niere auch ausgeschieden zu werden. So läuft ja ein Entgiftungsstoffwechsel. Und genau schon in der Phase 1 wirkt Paracetamol hochtoxisch für die Leberzelle selbst. Das heißt, es greift auf den Mitochondrialstoffwechsel ein. Die Mitochondrien sind unsere allerwichtigsten Energiekraftwerke. Und wenn man die Leber als funktionell, für mich ist es ja so, die Mutter als entscheidendstes Organ in diesem ganzen Stoffwechsel versteht, dann muss man natürlich auch Sorge tragen, dass dieses Medikament schnell wieder den Körper verlassen darf. Das heißt, man muss diesen Glutathion, diesen Entgiftungsstoffwechsel immer parallel unterstützen.
Was würdest du jetzt gerade Müttern raten? Ich kenne es ja selber auch noch aus der Zeit, wo die Kinder klein waren. Man hat immer den Fiebersaft dazu bekommen.
Genau.
Und die Zäpfchen, also wie Smarties, so nach dem Motto, genau, wenn es irgendwie quengelt, direkt genau rein, sage ich jetzt mal überspitzt formuliert.
Ja.
Aber wie hätte ich als Mutter jetzt die Möglichkeit, wenn mein Kind eben Fieber hat oder genau Schmerzen, wie kann ich agieren?
Genau, also das Erste ist ja, dass ich zu dem Fieber einen sehr freundlichen Bezug aufbaue, weil Kinder können noch fiebern. Ich erlebe eigentlich im Alltag Menschen, die sagen, habe ich 10 Jahre gar nicht mehr gehabt, Fieber kenne ich nicht. Das ist das Wunderschöne, dass Fieber eine so starke auch Regulationskraft des Körpers bedeutet, die sollte ich in keinem Falle massiv reduzieren, weil ja jedes Fieber über 38,5 Grad, und Fieber entsteht nur, wenn der Körper natürlich viral bakteriell, das ist seine Aufgabe, auf die dürfen wir uns ja auch 100%ig verlassen, dass er jetzt mit einer Abwehr reagiert. Und der Startschuss, um diese Abwehr hochzufahren, ist das Fieber. Das heißt, ich habe als Mutter eigentlich nicht jetzt dafür Sorge zu tragen, dass das Fieber sich senkt. Ich kann das Fieber senken, weil es ist vielleicht Abend und ich weiß nicht, ich kann in 2 Stunden nicht nachmessen und es ist schon über 38,5. Dann würde ich im Ausnahmefall und für den absoluten Notfall mich auch nicht verwehren, dass man auch so ein Paracetamol vielleicht in dem Zäpfchen in der Nachtschublade hat. Aber in der Regel zu 95% braucht man es überhaupt nicht. Und ein Fieber wird sanft gesenkt. Das heißt, bis es 38,5 überhaupt nicht erreicht, wird es gar nicht gesenkt, weil das brauche ich. Aber wenn es dann um 39 Grad und 39,5 Grad, und das sind andere 39,5 Grad als für einen Erwachsenen, dann kann ich da sanft hineingehen, das Kind begleiten, indem es die Ruhe braucht, indem es die auch sanfte Abkühlung braucht durch Wadenwickel, mal ein leichtes, ansteigendes, klärendes oder kühlendes Bad, besser gesagt, wo die Temperatur des Badewassers leicht wieder nach unten geht. Trinken ohne Ende. Und das sind eigentlich Hausrezepte, ne? Sauerkirschsaft.
Kann ich auch mit kühlenden Kräutern arbeiten?
Ja, und Sauerkirschsaft, was für die Kinder eigentlich auch so wirklich angenehm ist. Viel trinken und leichtes Essen, nur Obst, was die Kinder haben ja meistens auch gar keinen Appetit. Aber Kinder, die es vermögen, durch das Fieber eigentlich ziemlich zügig aufzuräumen, das sind die, die nach 3 Tagen wieder auf der Straße spielen. Und die nur in diesen Prozessen ihre Abwehrkräfte aufbauen. Und es gibt die Aconit-Zäpfchen zum Beispiel, die wunderschön auch regulatorisch wirken, oder Aconit C30 als Globuli. Es gibt das Ferrum Phosphoricum als Bio-Schüssler-Mineral Nummer 3. Glaube ich, ist das Nummer 3.
Oder? Ich kenne es nur als Globulis.
Ja, aber das Bio-Schüssler-Mineral Ferrum Phosphoricum würde bedeuten, wenn ich das jetzt einfach 5 Globuli alle halbe Stunde gebe, je nachdem, wie alt das Kind ist, dann greife ich nicht von 38,8 Grad auf 36,5 Grad ein, sondern ich reguliere es runter. Aber der Körper braucht ja das Fieber. Das darf ich nicht unterschätzen. Und bei allen Akutsituationen immer Ferrum Phosphoricum.
Okay.
Und am ersten Tag so häufig wie möglich und am zweiten Tag nur noch 3-4 Mal am Tag. Aber ich habe für mich eigentlich nie für Kinder das Paracetamol ausgegeben. Ich hatte es in der Notfalltasche, gar keine Frage. Aber die Mütter sind so zu Müttern gewachsen. Die wurden so mutig, die wurden so beobachtend. Die haben sich natürlich auch die Zeit genommen, die das Kind jetzt brauchte. Und man hat nichts wegzumachen, was die Natur braucht. Weil die Kinder bauen dagegen natürlich jetzt ihre Antikörper auf. Und jede Fieberreaktion schafft eine noch größere Palette von Antikörpern, die ich gegen Viren aufbauen kann. 99% aller Infekte sind viral.
Wie erklärst du dir das, dass wir dieses Fiebern verlieren im Erwachsenenalter? Was war da die Ursache?
Na, das Erwachsenenalter, also wir haben ja heute so eine, wir sehen das schon, dass die eigentliche Betriebstemperatur, die so zwischen 36 Grad 8 und 37 Grad 3 liegt, deutlich drunter liegt. Mhm. Es ist also eine Hypothermie, die natürlich damit auch Immunleistungen runterreguliert und vieles andere. Aber auf die Frage zu antworten, warum, das sind einmal Medikamente.
So, dass man früher eben viel Ibuprofen genommen hat oder Antibiotika.
Richtig, das ist ja. Ne?
Okay.
Das verhindert das Ganze. Und dann natürlich auch die hohen Belastungen, die wir Menschen heute kompensieren müssen. Also die Frage der Toxizität, die Frage der Phthalate, der Weichmacher, die Frage des Bisphenol A, des Glyphosats. Der Mensch steht ja heute, ohne jetzt mit einer gewissen Sorge zu argumentieren, aber sein ganzes selbstregulatorisches System, das sich ja nur auf Information, Achtsamkeit, Wachsamkeit aufbaut, verstehen wir ja gar nicht mehr als solches. Ne? Ein Krankwerden durch eine Grippe, was kann man denn da alles rausschaffen? Mhm. Das ist ja unglaublich, wenn man mal so einen Infekt hat, was man rausschwitzt, wovon der Körper auch sich endlich mal entledigen möchte. Und es ist so tückisch, wenn Menschen sagen, seit Jahren werde ich nicht mehr krank und seit Jahren habe ich kein Fieber mehr. Das heißt, man ist dieser Regulation gar nicht mehr fähig.
Weil der Körper sich dann vergiften würde sozusagen. Aber wie kriege ich es wieder hin?
Naja, das fängt natürlich dann schon mit der Fürsorge an dessen, dass ich einen sehr gesunden und heute oder morgen bewussten Umgang mit den Dingen habe, die ich vielleicht früher schnell mal genommen habe, weil ich hier mal Migräne hatte oder hier mal Menstruationsbeschwerden. Das ist der erste Weg. Also ich entscheide ja, wie helfe ich mir oder welchen Dingen will ich wirklich auf den Grund gehen, wenn ich merke, da entsteht eine Chronizität. Und das Zweite ist, dass wir schon heute uns auch wirklich medizinisch darum kümmern müssen, wie hoch Belastungen Menschen tragen müssen. Und diese Belastungen, und jetzt denke ich mal nur an die Chemtrails, dieses Bioenergy-Ring, dieses Aluminium, was wir über die Atmosphäre aufnehmen, das ist ja ernstzunehmende, wirkliche Sorge. Und der Körper hat keinen Plan, was er damit machen darf und kann. Das heißt, er hat weder eine dafür gezielte Entgiftungsmöglichkeit, noch parkt er es zwischen. Und damit ist er natürlich insgesamt auch belastet. Und diesen Dingen auch nachzugehen, auf den Grund zu gehen, für mich ist Prävention ja nicht, ich schaue mal und sehe nichts, sondern ist es gut? Ich fühle mich gut, aber ist es auch gut? Und ohne mit dem Gedanken einer Sorge zu tragen, aber Wachsamkeit, Achtsamkeit und auch Fürsorge für mich selbst noch intensiver zu pflegen, damit ich morgen auch in dieser Gesundheit bleiben darf. Und diese ganzen Klärungsprozesse, die der Körper damit auch eingeht, dass er die Hilfe auch seiner Immunität benötigt und auch die wieder kann nicht zum Tragen kommen und ein Fieber gesenkt wird. Das hat uns, glaube ich, auch ganz viel Entwicklung gekostet in diesen letzten vielleicht 30, 40 Jahren, dass Menschen, wenn sie dann krank werden, auch wirklich richtig krank sind. Mhm. So. Also es ist schon erschreckend, wie sich die Population von Krankheit doch in ein Alter nach vorne schiebt.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, sind die kleinen Regulationsmöglichkeiten wie Fieber und mal sich wirklich die Auszeit nehmen, mal eine Woche im Bett zu liegen, zu schwitzen, die nehmen wir uns nicht mehr.
Genau.
Dadurch, dass wir dann an unserem Körper vorbeileben, kriegen wir dann so die komplette Keule mit Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebsdiagnostik.
Das sind jetzt die letzten Erkrankungen, die du aufgezählt hast, das sind dann so wirklich die Ausbremser.
Mhm.
Ja, also entweder ich registriere das schon leise, schon langsam, dass es meinem Körper nicht so gut geht. Ich kaschiere viel auch durch eine Blutdrucktablette. Mhm. Ich kaschiere viel auch durch ein Herzmedikament, was meine Herzkranzgefäße öffnet. Oder ich fahre gegen die Wand und dann spricht mein Körper. Mhm. Also es ist niemand bekommt einen Schlaganfall auf jetzt und eins. Es muss immer auch eine gewisse schon lange Dysregulation ist vorausgegangen. Das sind alles wirklich keine Schicksalsmomente, die sich als Schicksal anfühlen, weil sie kommen dann. Aber krank ist immer erst der, der seine eigene Balance verloren hat.
Wie würdest du jetzt mit einem Patienten umgehen, der zu dir kommt und merkt, okay, er schaut jetzt hier zu und denkt, oh, ich nehme schon Blutdrucksenker, ich nehme schon Metformin, ich nehme schon Cholesterinsenker, aber wenn ich so reinfühle, will ich das eigentlich gar nicht. Und was kann ein Patient jetzt wirklich mit deiner
Wissen? Wenn ich jetzt höre Blutdruckmittel und wenn ich auch höre Diabetes, ne, also Metformin, dann sind das natürlich ganz schöne, normale Zivilisationserkrankungen. Mhm. Und die braucht man eigentlich nicht, weil sie sind hausgemacht. Und ein Mensch, der sich uns vorstellt, und ich schaue natürlich gerade bei Metformin, das ist ein Medikament, das wesentlich den Abbau des Zuckers in der Leber reguliert, das wesentlich auch versucht, die Ausbeute auf muskulärer Ebene zu verbessern, damit der Zucker sich im Blut schneller abbaut, dem kann ich wirklich theoretisch weglaufen. Also bei einer sehr strikten und wirklich Umdenken auf eine sehr gesunde Lebensweise. Also ich empfinde, dass das ist überhaupt kein hoher fachlicher Anspruch, ein Diabetes 2 wieder zurückzuführen in Gesundheit. Wir haben auch insulinpflichtige Patienten, die kein Insulin mehr brauchen. Das macht wirklich total viel Freude, weil diese Patienten, die beginnen, sich in die Hand zu nehmen. Und wer meint, dass es mit einem Metformin getan ist, den Zucker zu behandeln, der riskiert, dass das Metformin an sich als Medikament immer einen ganz großen Einfluss hat, weil es benutzt gleiche Resorptionssysteme wie das Vitamin B12 und langsam in einen Vitamin B12 und Folsäuremangel geht. Und diese ganzen Angiopathien, die später entstehen, also sprich an den Füßen, an den Augen, an den Nieren, das sind so typische Spätkomplikationen eines Diabetikers, die haben auch ganz viel damit zu tun, dass ich über Jahre natürlich gerade in diesem Rahmen, und B12 ist eins der wichtigsten Nervenvitamine, ohne Folsäure kann gar keine Regeneration stattfinden. Der Mitochondrialstoffwechsel, der Energiestoffwechsel, ne? Leben ist ja jeden Tag Erneuerung. Das wird nicht mehr reguliert, allein durch Metformin. Und okay. es muss eine Verantwortung sein für eine Verordnung von Metformin, dass man nicht nur den Vitamin B12-Stoffwechsel regelmäßig überprüft. Gerade ältere Menschen, die ja sowieso mit der Resorption des Vitamin B12s eine große, große Sorge haben. Es gibt ganz viele Menschen, die natürlich auch kein Fleisch essen. Aber das wird alles noch weniger, wenn ich Metformin nehme. Und wir sagen heutzutage, Folsäure auf jeden Fall täglich einnehmen und vor allen Dingen auch 1000 Mikrogramm Vitamin B12 oral, beziehungsweise regelmäßig auch die Methylmalonsäure im Urin zu kontrollieren.
Im Urin?
Ja, ja, weil der Spiegel im Blut, der hat so einen großen Toleranzbereich, dass ich oft sehe, wenn der mittig ist oder im unteren Drittel, dann ist das gut. Das ist überhaupt nicht gut. Also wenn im Blut, dann muss der an höchster Stelle sein und gern auch noch höher. Aber es wird ja nicht resorbiert. Und ich gebe diesen Menschen dann eigentlich immer entweder sublinguales B12, beziehungsweise versuche sie vom Metformin natürlich wegzubringen. Das ist mein Weg. Aber ansonsten auch wirklich regelmäßig sich B12 intramuskulär oder subkutan zu spritzen mit Vitamin, mit Folsäure und auch mit Biotin, weil oft ist dieses B12 macht dann auch so Pickel und unreine Haut, und diese Dreierkombination wird eigentlich gebraucht, Biotin 2,5 Milligramm.
Okay.
Vitamin H ist das.
Mhm. Gut, super. Jetzt haben wir da schon gehört, okay, ein B12-Mangel entsteht durch Metformin, wenn wir jetzt auf die klassischen Blutdrucksenker gehen. Oder
genau.
Was haben wir da für Wechselwirkungen?
Ja, also die Blutdrucksenker sind natürlich, die Latte ist groß. Es gibt also ACE-Hemmer, die regulieren in dieses sogenannte Angiotensinsystem. Ich reguliere letztendlich immer an der Gefäßdilatation oder Anspannung, also Entspannung, Anspannung. Das ist also zum großen Teil, oder auch der Beta-Blocker, der reguliert mehr so in die vegetative Aussteuerung, dass ich nicht unter Stress stehe. Mhm. Der rhythmisiert mich und der drückt den Stresspegel runter.
Habe ich auch schon gehört, dass das Manager nehmen.
Ja.
Einfach so, dass man mal runterkommt.
Ja. Aber das wäre genauso, als wenn du einen Springbrunnen hast und der will leben. Der will sich anpassen. Der will alles selbst entscheiden, was Priorität ist. Mhm. Und da hältst du einen Deckel rauf. Das macht der Beta-Blocker. Und der Beta-Blocker langfristig führt wesentlich dazu, dass die vegetative autonome Steuerung sich fehlsteuert. Das heißt, wenn ich den wegnehme, schießt es natürlich hoch. Der Blutdruck geht wieder hoch. Sodass man immer sagen muss, jedes Blutdruckmittel ist ja ein schützendes Mittel, gar keine Frage. Das Herz muss gegen einen starken Druck gegenarbeiten. Deshalb gibt es oft auch Vergrößerung des Herzens unter Blutdruck. Mhm. An Muskelmasse nimmt es zu. Aber der Beta-Blocker oder auch der ACE-Hemmer oder auch was immer dahinter steht, es verändert, oder auch Diuretika. Viele Blutdruckmittel sind kombiniert, dieses Hydrochlorazid, dass Diuretika, die Nieren anzukurbeln, um mehr zur Toilette zu gehen, damit der Druck im Gefäßsystem sich reduziert.
Also die Entwässerungstabletten.
Ja, das sind natürlich ganz starke, auch einflussnehmende Faktoren auf meinen Elektrolytstoffwechsel. Also Elektrolytstoffwechsel heißt Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eine Wasserkomponente in meinen Blutdruckmitteln habe, habe ich immer einen hohen Einfluss auch auf meine Entmineralisation. Mhm. Das heißt, ich muss regelmäßig wirklich hoch dafür Sorge tragen, weil eine zu wenig Magnesium macht eine muskuläre Anspannung. Ein zu wenig Magnesium würde auch meine vegetative Selbststeuerung gar nicht mehr ermöglichen, macht eine Anspannung. Und gerade auch Kalium ist ja eins der wichtigsten intrazellulären Mineralien. Ohne Kalium kann keine Zelle der Welt einen gesunden Zellstoffwechsel aufrechterhalten. Und gerade das Herz benötigt für den Rhythmisierung ausreichend Kalium und Magnesium. Und ich erlebe ganz oft, dass Menschen diese Wassertablettenanteil in der Blutdrucktablette haben. Das sind so eine Kombinationspräparate. Ich weiß noch, wie die auf den Markt kamen. Da hieß es, das hat sich überhaupt nicht bewährt. Man kann mal eine Wasserkomponente dazugeben, um einfach eine schnellere Entlastung da hervorzuheben. Aber es ist keine Langzeitlösung, weil natürlich dadurch auch die Niere unglaublich gefordert wird. Mhm. Und da ist der Mineralienstatus eine ganz wichtige Ausgangssituation. Und wann immer man überhaupt an Nahrungsergänzungen in der Supplementierung nachdenkt, B-Vitamine zu sich zu nehmen, Q10 zu sich nicht mehr, Fettsäuren zu sich zu nehmen, erst müssen die Mineralien im Gleichgewicht sein. Das andere macht gar keinen Sinn, weil es geht hier immer um eine zelluläre Ebene. Und alle Blutdruckmittel haben einen hohen Einfluss ebenfalls auch auf Magnesium, auf den Stoffwechsel. Magnesium, Calcium, das würde ich jedem Blutdruckmittel immer wieder dazugeben. Vitamin C, Vitamin B12. Also den gesamten Komplex dessen, worauf sie natürlich auch in der vegetativen Steuerung Einfluss nehmen.
Also abschließend, ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören, aber unsere Zeit abschließend für die wirklich Patienten, die zu dir in die Klinik kommen und sagen, ich habe hier einen Haufen an Medikamente und ich würde gern in die Eigenverantwortung kommen und meinen Körper wieder so resetten, dass er auch wieder vielleicht Fieber bekommt und mir schneller Rückmeldung gibt, ob es ihm gut geht oder nicht. Was würdest du einfach, was ist so dein Herzensanliegen? Über welchen Weg würdest du dann gehen?
Naja, der Weg zurück geht immer nur über den, dessen zu verstehen, warum kam der Körper eigentlich bis hierher? Also man muss ja das eigene Leben bitte immer wieder selbst reflektieren. Das kann man gar nicht so ganz einfach pauschalieren. Mhm. Es ist leicht, es ist bequem, es ist, neulich sagte ein Kollege, wir nehmen dieses Medikament, weil es easy, was hat er gesagt, easy und nicht sexy, easy und fast. Mhm. Ich bin umgefallen, als ich gesehen habe, was das für den Patienten in der Zukunft bedeutet und er wird nicht mehr loskommen, mit welchen unglaublichen Folgeerscheinungen. Das heißt, es hat mich sehr erschrocken gemacht. Und wenn wir jetzt mal die Interaktion und Arzneimittel ganz, ganz, ganz doll ist da der Uwe Gröber, das ist ein Apotheker aus Deutschland. Das müsste in jeder Kitteltasche eines jeden Arztes, es ist eine Kitteltaschenausgabe. Das heißt, das müsste auf jedem Schreibtisch eines Arztes liegen, damit er genau weiß, wenn er ein Statin verordnet, ein Fettstoffwechselpräparat, braucht der Patient dazu Q10, weil die haben die gleichen Stoffwechselwege intrazellulär. Mhm. Wenn ich Metformin verordne, braucht dieser Mensch Vitamin B12. Wenn ich Paracetamol verordne, braucht es N-Acetylcystein. Das ist, wir kennen das ACC 300 bei Husten, ja. Aber das ist die Vorstufe vom Glutathion. Und so, glaube ich, gibt es ganz viele auch für Laien, für Menschen, schon Bücher, die zeigen Wechselwirkungen und welches sind auch die Vitamin- und Nährstoffräuber an Medikamenten. Und ein wachsamer und aufmerksamer Mensch, der sagt, ich will meinen Weg finden und vielleicht darf ich ihn in der Medizin nicht erwarten. Das wird ja immer das Argument der Zeit genommen, mhm. Aber das entschuldigt es bitte überhaupt nicht. Der sollte sich da auf den Weg machen und sich mit den Dingen beschäftigen. Da findet er glasklare Antworten. Und zumindest kann er auf einmal vielleicht seine neu entstehenden Symptome ganz anders bewerten, weil sie sind vielleicht unter diesem Cocktail entstanden, den er eigentlich unbewusst jeden Tag meint, dass er auf ihn nicht verzichten kann. Mhm.
Vielen Dank, liebe Petra, dass du heute da warst. Es ist wirklich wieder sehr spannend gewesen. Und ja, danke auch für deine ganzheitliche Arbeit in der Klinik. Ich denke, das ist einfach eine Bereicherung für alle Dankeschön. Menschen, die gesund werden
Ganz
möchten.
Ganz lieben Dank. Ja.
Danke.
Danke auch.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten wieder einiges mitnehmen an diesem wunderbaren Strauß an Möglichkeiten, den wir nutzen können, um wieder in unsere Gesundheit, in unsere Selbstverantwortung zu kommen, zu regenerieren. Falls Sie weitere Interviews mit unserem Gast Petra, Frau Dr. Petra Wiechel anschauen möchten, gehen Sie einfach auf unsere Webseite www.qs24.tv. Dort finden Sie weitere sehr interessante und tief berührende Interviews mit ihr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.
Wiedersehen.